Es ist Montagmorgen, 5 Uhr. Dein Wecker klingelt. Du wachst auf, du bist hochmotiviert, du bist energiegeladen und startest in den Tag mit dem Vorsatz, heute produktiv, also effektiv und effizient zu sein. Yeah! Und dann passiert es. Du drückst die Snooze-Taste. 5 Minuten. Himmlische Ruhe. Und dann wieder der Wecker. Egal. Nochmal auf die Snooze-Taste. Und wieder. Und wieder. Diese Situation endet damit, dass die Snooze-Taste von dir so oft gedrückt wurde, dass du plötzlich keine Zeit mehr für dein geplantes Workout oder auch das Frühstück hast. Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann gibt es heute ein Special. Und zwar in dieser Folge 16 unseres Podcasts Erfolg ist kein Glück, stelle ich dir ausnahmsweise mal ein Buch vor, welches mich extrem fasziniert hat. Ich habe es im Silvesterurlaub zu diesem Jahreswechsel gelesen, beziehungsweise ich muss sagen gehört bei Audible. Und es war einer der ausschlaggebenden Faktoren dafür, dass dieser Podcast wirklich noch am 31.12. letztes Jahr gestartet ist. Und daher hat es sicherlich auch einen Platz in einer eigenen Folge verdient. Ich mache jetzt aber hier nicht nur kostenfreie Werbung für das Buch, sondern gehe sehr intensiv auf die Inhalte ein, da wir sicherlich eine ganze Menge davon mitnehmen können und es passt absolut perfekt zu unserem Thema. Es handelt sich um das Buch Anleitung zur Selbstüberlistung von Professor Dr. Christian Rieck. Professor Rieck ist Wirtschaftsprofessor an einer sehr bekannten deutschen Universität und Experte für Spieltheorie. Und er hat auch einen ganz tollen YouTube-Channel. Ich muss gestehen, daher kenne ich ihn eigentlich und bin dann erst auf sein Buch aufmerksam geworden. Und er hält quasi wöchentlich, na, sagen wir mal, virtuelle Vorlesungen, die aber sehr kurz und sehr unterhaltsam sind und ich kann sie einfach auch nur sehr empfehlen. Es sind oft recht kontroverse Inhalte zu diversen aktuellen Themen, aber ich sag mal so, sie zeigen mir oft ganz interessante zusätzliche Sichtweisen und Gesichtspunkte auf und also wirklich spannend. Ich verlinke dir einfach den YouTube-Kanal auch in den Shownotes. So, jetzt aber zum Buch und das erklärt anhand der Spieltheorie, warum unsere täglichen Entscheidungen oft von sehr kurzfristigen Wünschen beeinflusst werden, die uns dann ungewollt von unseren langfristigen Zielen wiederum abbringen. Na, jetzt merkst du schon an diesem Satz, das Buch passt perfekt in diesen Podcast. So, das ist natürlich sehr schwer zu erkennen, aber noch schwerer ist es, das irgendwie zu beseitigen. Und daher erklärt uns Professor Rieck in dem Buch ein Konzept zur klugen Selbstüberlistung. Hört sich erstmal spooky an, wir gehen aber gleich im Detail darauf ein. Du lernst also in dem Buch und zum Teil dann jetzt natürlich auch in diesem Podcast, wie du die Mechanismen deines Verhaltens zu deinem Vorteil ändern kannst, sodass du dann nicht nur deine eigenen Ziele erreichst, sondern der Weg dahin sehr entspannt und wenig anstrengend wird. Und du wirst sehen, ich reiche das Ganze immer ein bisschen an mit eigenen Erfahrungen und den ein oder anderen Link quasi gedanklich in eine Podcast-Folge hier, weil wir an verschiedenen Techniken vorbeikommen, die wir schon vorgestellt oder die ich schon vorgestellt habe, die hier nicht so explizit mit dem Namen beschrieben sind, die aber darauf hinauslaufen. Also, jetzt ab ins Buch und gleich ins erste Beispiel von dem Buch. Es ist Mittagspause und du stehst jetzt vor der Entscheidung, die nahrhafte Gemüsesuppe oder doch die verlockende Portion Pommes. So, du weißt, dass die Suppe die vernünftige Wahl ist, aber jetzt kommt dein innerer Monolog. Pommes. Und der überredet dich, natürlich zum Pommes-Teller zu greifen. Und das, obwohl du dir letzte Woche gerade noch vorgenommen hattest, doch gesünder zu essen. Und diese Dualität, die besteht grundsätzlich in jedem von uns. Ihr kennt das auch sicherlich, diese innere Diskussion. Es gibt also einerseits so eine Art von disziplinierter Version von uns, die zum Beispiel pünktlich ihre Steuererklärungen abgibt, die gesund isst, die regelmäßig Sport treibt, die niemals die Snooze-Taste drücken würde. Und dann gibt es da noch die Version, die eher zum Aufschieben neigt, ihre Zeit auch gerne auf sozialen Medien verbringt und uns absolut von unseren disziplinierten Zielen abhält. Also in anderen Worten, die auf sofortige Befriedigung aus ist, sofortige Glücksgefühle, sofortige Effekte und die potenziellen späteren Konsequenzen völlig ignoriert. Ja, und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe davon auch eine Menge in mir. Ich erinnere mich da gerne an eine Konstellation, die mindestens einmal im Monat vorkommt, wenn ich aus meinem Büro nach Hause fahre. Ich nehme mir grundsätzlich vor, um 17 Uhr das Letzte zu essen und habe das dann auch erledigt und dann mit meiner lieben Frau vielleicht noch einen Abendspaziergang zu machen. Und relativ häufig, weil ich wirklich eine tolle Frau habe, die auch unglaublich gut kochen kann, nur eine ihrer vielen Qualitäten, kommt dann so die Frage, möchtest du noch was essen? Mein erster Aspekt oder meine erste Reaktion natürlich, nein. Dann kommt dieses, vielleicht noch eine Brühe, also sie verleitet mich nicht, sie ist einfach sehr, sehr sorgsam. Und oft läuft es darauf hinaus, dass wir doch nochmal was zu uns nehmen, was natürlich sehr schön ist, eine gemeinsame Mahlzeit. Ja, und da ist sie wieder, die Dualität in uns. So, und die Frage ist, wie wir diese konträren Aspekte unseres Selbst dann zur Kooperation bewegen können. Ja, also in die Richtung, wo wir sagen, langfristig wollte ich doch eigentlich das machen. Und jetzt kommt sofort ein Spoiler auch in diesem Buch. Also rationale Argumente reichen da schlicht und ergreifend nicht aus. Stellt euch mal vor, ja, ihr habt eine super leckere Pizza vor euch und ich muss gestehen, ich liebe Pizza, deshalb habe ich das Beispiel jetzt gewählt. Und die steht vor euch und ihr habt schon zwei Bissen gegessen und die ist unglaublich lecker. Und jetzt erklärt doch mal eurem inneren Schweinehund die gesundheitlichen Auswirkungen von Pizza zur Alternative Falafelsalat. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, er und dann auch ihr würdet nur mit den Schultern zucken und das nächste Stück genießen, den Gedanken beiseite schieben. Na, das heute ist Pizzatag. Und die einzig wirkliche Option besteht nämlich darin, deine innere Stimme zu überlisten. Und hier kommt jetzt die Spieltheorie ins Bild. Sie ist ein mathematisches Konzept, das Entscheidungsprozesse untersucht. Und gemäß der Spieltheorie besteht ein Spiel aus einem Wettbewerb zwischen rationalen Spielern, die jeweils ihre eigenen Ziele verfolgen und sich gegenseitig dann durch ihre Entscheidungen beeinflussen. Hört sich jetzt komplex an, wir gehen mal weiter drauf ein. Professor Rieck nutzt nämlich im Weiteren seines Buches als Basis die sogenannte Principal-Agent-Theory. Und das, muss ich sagen, passt super. Ich habe auch meine inneren Stimmen schon so ein bisschen danach umbenannt. Worum genau geht es da? In dieser Theorie geht es im Wesentlichen um zwei Akteursgruppen. Eine Direktorin, die langfristige Ziele verfolgt und mehrere Agenten, die Aufgaben im Auftrag der Direktorin ausführen. Die Agenten sind quasi beliebiger Anzahl und für jede Aufgabe, die so ansteht, haben wir eigene kleine Agenten. So, das sind so unsere Gedanken, unsere Verhaltensweisen, wird gleich noch klarer. Also in Bezug auf unser Thema könnten wir jetzt sagen, deine Direktorin ist dein diszipliniertes Ich und die Agenten sind die widerspenstigen Aspekte in dir, die die Aufgabe zwar ausführen müssen, die aber grundsätzlich eigentlich lieber auf der Couch liegen oder eben Pizza essen oder Reels schauen oder auch genau wissen, was gerade so bei Netflix läuft oder es noch nicht genau wissen und deshalb erstmal nachschauen müssen, was bei Netflix so läuft. So, die Herausforderung besteht jetzt darin, dass die Direktorin als Boss einen Überblick behalten, aber auch das Tagesgeschäft delegieren muss. Und dabei kann sie eben nicht ständig ganz genau kontrollieren, was die einzelnen Agenten so tun. Sie muss also darauf vertrauen, dass diese proaktiv handeln. Die Agenten wiederum haben aber ihre eigenen Ziele und ja, denken eben zum Beispiel an die Pommes von eben oder das lustige Katzenreel bei Instagram. Das Ziel ist jetzt also, die Agenten freiwillig dazu zu bringen, eine gewünschte Leistung zu erbringen. Und die Direktorin muss einen Weg finden, um die Agenten entsprechend zu motivieren. Tja, Wie soll das jetzt genau laufen? Ja, und wer sich bei der Beschreibung denkt, okay, das findet aber nicht nur in meinem Inneren statt, ich habe auch Kinder und Mitarbeiter und kenne ganz viele andere Leute, auf die das zutrifft, ja, willkommen im Club. Und das Gute, was in deinem Inneren gut funktioniert und die Strategien, die wir jetzt gleich noch kennenlernen, funktioniert auch im Äußeren. Und das ist nur ein Grund mehr, jetzt sehr, sehr genau aufzupassen. Wenn wir also immer nur die guten und disziplinierten Ergebnisse erreichen möchten, die dann auch den langfristigen Zielen dienen, dann müssen wir die Denkweise unserer Agenten erstmal verstehen. Und Zeit spielt dabei eine extrem entscheidende Rolle. Unsere Agenten übernehmen nämlich immer nur für eine sehr kurze bestimmte Zeit die Kontrolle, quasi für jede anstehende Entscheidung einzeln, so wie ich es eben schon gesagt habe. Was danach passiert und was die Folgen sind, ist für sie völlig irrelevant, da sie die Kontrolle bereits wieder abgegeben haben und gar nicht mehr am Drücker sind. Sie haben ihren Zweck also erfüllt und dann kommt der nächste Agent. Und sie wollen natürlich in ihrer Zeit das so spaßig und nett wie möglich haben und erfüllen und nicht zwingend mit irgendetwas die Zeit verbringen, was keinen Spaß bringt. Also sie konzentrieren sich sehr auf kurzfristige Vorteile und sofortige positive Gefühle und Ergebnisse. Und da jetzt ein Beispiel aus dem Buch. Das Beispiel geht davon aus, ein Agent steht vor einem Rodelberg mit zwei Pisten. So, die linke Piste ist leicht erreichbar, er braucht sie jetzt nur auf den Schlitten setzen und runterfahren. Sie ist relativ kurz, sie sieht aber gut aus, die Sonne scheint, alles ist super fein. Man sieht aber das Ende unten, also die Fahrt wird nicht allzu lang sein. Die rechte Piste ist gar nicht zu sehen. Es gibt nur ein Hinweisschild zur rechten Piste. Und das Hinweisschild sagt so etwas aus von der Anzahl der Kilometer und allem. Okay, man muss jetzt erst ein bisschen laufen, aber dann ist anscheinend die Fahrt deutlich länger und weil es durch den Wald geht, auch abwechslungsreicher. Also das wird auf jeden Fall die bessere Fahrt. Für die Direktorin ist die Entscheidung jetzt total einfach, weil sie ist ja rodeln gegangen. Und rodeln macht man ja nicht nur, um jetzt kurz einen Hang runter zu rodeln, sondern man will ja maximalen Spaß haben, eine anspruchsvolle Route, möglichst lange rodeln. Also die rechte Piste. Völlig klar, es lohnt sich, mehr Mühe zu investieren, wenn eine bessere Strecke als Preis, als Erfolg winkt. So, der Agent jedoch, der ja sofort Spaß haben möchte und kurzfristig denkt, der sieht das völlig anders. Und alles, was zunächst Arbeit erfordert oder den Spaß und die Belohnung hinauszögert, ist ihm völlig zuwider. Also im berühmten Beispiel mit Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach, der Agent würde immer Spatz in der Hand wählen. Ist jetzt nicht zwingend immer die schlechteste Entscheidung, aber manchmal lohnt es sich eben auch ein bisschen mehr zu erwarten und was dafür zu tun. Und diese Denkweise, wer jetzt in sich geht und sagt, ah, ich würde den Berg hochgehen, ja, ich gebe euch ein anderes Beispiel auch aus dem Buch. Denn manchmal führt diese Denkweise tatsächlich zu ganz interessanten Resultaten. Es gab 2014 eine Studie von 3 Psychologen. Ich erkläre euch kurz den Studienaufbau. Es gab einen Gang und es gab einen schweren Eimer. Und den Studenten wurde gesagt, pass auf, du stehst hier, neben dir steht ein schwerer Eimer. Deine Aufgabe ist es, den Eimer bis ans Ende des Ganges zu tragen und dort abzustellen. Aber du hast nicht nur diesen einen Eimer. Dieser steht neben dir. Es gibt aber einen zweiten Eimer, der steht in der Mitte des Ganges dort. Also der ist quasi auf dem Weg. Beide Eimer sind gleich schwer. Und es liegt an dir, welchen Eimer du nimmst. Spielt keine Rolle. Du kannst den Eimer wählen, es muss nur einer ans Ziel kommen. Und wenn ihr da jetzt so einen Moment drüber nachdenkt, macht euch das mal, also denkt mal wirklich drüber nach, welchen Eimer würdet ihr nehmen? Den, der neben euch steht oder der, der in der Mitte des Ganges steht? Ja, und logisch und sinnvoll wäre es natürlich, den zweiten Eimer zu wählen, der zwar weiter weg ist, aber der kommt eher dran vorbei und dann müsst ihr ihn nur noch ein kurzes Stück tragen. Eigentlich logisch, aber jetzt kommt das überraschende Ergebnis. Die allermeisten Teilnehmer nahmen den ersten Eimer und hinterher befragt, warum sie den ersten und nicht den zweiten Eimer genommen haben, also wirklich deutlich mehr als 70%, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Da haben sie dann gesagt, naja, sie wollten das so schnell wie möglich hinter sich bringen. Das Ergebnis, also da ist der Eimer, ich nehme den, ich laufe los, ich hab's erledigt. Und konnte es dann von meiner mentalen To-Do-Liste quasi streichen. Die Überlegung, welche Option von beiden sinnvoller wäre, ersten oder zweiten Eimer zu nehmen, wurde als zusätzliche Arbeit empfunden und deshalb tatsächlich nicht vollzogen. Wir sehen, eine Planung hätte das Ergebnis deutlich verbessert, aber die meisten Studenten haben zum ersten Eimer gegriffen. Und die Autoren der Studie nannten dieses Verhalten Präkrastination oder, wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzen würde, Vorzieheritis. Also jetzt haben wir das Pendant zu Aufschieberitis. Vorzieheritis. Und das Verhalten können wir halt nur vermeiden, wenn wir die Spielregeln für unsere Agenten sehr, sehr klug anpassen. Ja. Bist du jetzt zum Beispiel auch jemand, der oft mal das Frühstück ausfallen lässt, weil nach dem Aufstehen bist du einfach noch zu müde oder du lässt Wäsche rumliegen, weil das Aufräumen viel zu viel ist? Es gibt unglaublich viele Routineaktivitäten, die uns sehr wenig Freude bereiten. Aber was wäre, wenn du deinen Alltag jetzt so gestalten könntest, dass dir das Wäschefalten, das Socken zusammenlegen genauso viel Spaß machen würde wie ein Computerspiel? Ja, und genau das ist das Ziel. Es nennt sich Gamification. Es geht also darum, spielerische Elemente in den Alltag zu integrieren, um uns für bestimmte Aktivitäten zu motivieren. Und bevor wir da jetzt mal noch genauer reingehen, müssen wir uns erstmal ansehen, was das bedeutet. Wir müssen also einen Blick in die Spieltheorie werfen, um zu verstehen, wie wir unser Leben gamifizieren können. So, und da gibt es einen guten Anfang beim sogenannten Octalysis Framework von Gamification-Experte, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Yu-Kai Chu. So steht es in dem Buch drin. Und er identifiziert 8 Hauptantriebe, um überhaupt im Spiel Motivation und Engagement zu haben für eine Herausforderung, also um die Motivation zu erhöhen. So, Punkt Nummer 1, Knappheit. Ja, wenn man das Gefühl kennt, unbedingt etwas haben zu wollen, weil es gerade exklusiv ist oder nur für kurze Zeit verfügbar ist, ihr kennt das vielleicht aus dem einen oder anderen Spiel, ja, also Schnelligkeit, Knappheit. Zweitens, soziale Bindung. Wir Menschen sind ja soziale Wesen und Zusammenarbeit und ein Gefühl zu einem Team zu gehören, können die Motivation sehr stark steigern. Drittens, Weiterentwicklung und Erfolgserlebnisse. Das liegt ja in der Natur der Sache. Du bist an diesem Podcast an der richtigen Stelle, du willst dich weiterentwickeln. Manchmal auch Anerkennung dafür erhalten, also Spieleentwickler wissen, dass wenn du ein Spiel spielst, du bekommst Auszeichnungen, du erreichst nächste Level. Und dann kommt Nummer 4, Vermeidung von Verlust. Ja, manchmal motiviert uns eben die Vorstellung, Verlust oder negative Erfahrung vermeiden zu können. Siehe Candy Crush, wer das kennt, da kriegt man immer, wenn man ein Level nicht schafft, den Hinweis, oh, jetzt nur so und so viele, ich glaube es sind Münzen oder Goldbarren, einsetzen und dann kannst du weitermachen und dann steht sogar noch darüber, so und so viele Prozent aller Spieler konnten das Level meistern, dadurch, dass sie jetzt das ausgegeben haben. Also es gibt eine Gamification und dieses Prinzip der Gamification, das mag dir jetzt vielleicht neu erscheinen, aber es gibt überall in unserer Welt Beispiele dafür. Selbst in der Schule geht es im Grunde genommen darum, jedes Jahr ein neues Level zu erreichen. Okay, wer das jetzt nicht als Gamification empfindet, das kann ich gut verstehen. Ja, aber ich nehme ein anderes Beispiel. Treuepunkte, um Belohnungen zu bekommen. Ja, manche haben auch Spaß daran, die Geschirrspülmaschine à la Tetris möglichst exakt einräumen zu können und zu wollen. Auch das kann ein spielerischer Faktor sein. Bekomme ich diese 2 Tassen noch hinein? So, und jetzt gucken wir uns halt an, wie genau wir mithilfe dieser Spielmechaniken einen der gefürchtetsten Gegner überhaupt bezwingen können, nämlich die Deadline. So, und da sind wir auch mitten in unserem Podcast, ja, Zeitmanagement. Der klassische Zeitmanagement-Ratgeber, ihr habt schon ein paar andere Sachen kennengelernt, aber der klassische Zeitmanagement-Ratgeber, der sagt immer gerne, appelliere an die Vernunft. Und da stehen Dinge wie, wenn du zu spät anfängst, dann wird das Ergebnis nie so gut, als wenn du rechtzeitig angefangen hättest und ähnliches mehr. Ja. Das mag alles sein und das ist auch alles super richtig. Aber was diese Ratgeber eben nicht beachten, ist das Direktorin-Agenten-Problem. Aus Sicht der Direktorin die das Buch gerade liest. Aus der Sicht ist es immer besser, wenn wir eine Aufgabe in Ruhe erledigen können. Ja, denkt mal an eure letzte wichtige Präsentation oder an die Bachelorarbeit oder was auch immer. Es war nicht immer einfach, sich zur Erledigung zu motivieren. Und der größte Energieschub, der kam meist erst wann? Ja, genau, ganz kurz vor der Deadline. Und aus der Sicht unserer Agenten macht das total Sinn. Denn sie verbringen ja ihre Zeit im Hier und Jetzt lieber mit spaßigen Dingen wie Netflix, TikTok, Instagram, Candy Crush und wie es alles heißt. Und erst wenn die negativen Konsequenzen des Nichtstuns sehr nah und sehr greifbar sind, dann kommen sie ins Handeln. Die besondere Herausforderung, die wir hier auch haben, ist, dass wir ständig einen neuen Agenten haben, der ja wieder zuständig ist. Das heißt, der Agent heute, der sagt, die Sonne scheint, lass uns einen Spaziergang machen, die Arbeit können wir auch heute Abend noch machen oder morgen. Dem ist egal, was morgen passiert, weil da ist er schon nicht mehr da. Da ist ein neuer Agent für den neuen Tag da. Er möchte das jetzt genießen. Und da die negativen Konsequenzen sind ihm total egal, weil er sie überhaupt nicht mehr spüren wird. Also der beste Weg, die Agenten zu überlisten, besteht darin, so schnell wie möglich in eine Art Panikmodus zu kommen. Und jetzt kommen wir auf diese Punkte, die ich oben genannt habe, die aus der Spieleentwicklungswelt kommen. Spieleentwickler setzen das Element der Zeitknappheit ein, um zum Beispiel bestimmte Belohnungen nur für sehr kurze Zeit verfügbar zu machen. Und jeder, der schon mal früher Super Mario gespielt hat, und ich bleibe jetzt aktuell auch wieder bei Candy Crush, der weiß, es gibt Wettrennen, es gibt Dinge, die durch Zeitablauf erreicht werden können oder die auslaufen durch Zeitablauf und wo man eben dranbleiben muss und nicht aus diesem Spiel rauszukommen, weil das alles sehr knapp ist und man verfällt selber in diesen Panikmodus. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, okay, also habe ich verstanden, wenn die Hausarbeit jetzt oder die Präsentation am 30. Juni fällig ist, dann trage ich mir jetzt den 2. Juni als fiktive Deadline in meinen Kalender ein und schon ist alles geregelt. Ich mache das bis 2. Juni fertig und perfekt. Das wäre schön, wenn das so einfach ist. So einfach ist das aber leider nicht, denn deine Agenten sind zwar sehr faul, aber leider nicht sehr dumm. Ja, sie denken auch leider überhaupt nicht in Wochen oder Monaten, sondern sie denken noch nicht mal in Tagen, sondern eigentlich nur in Minuten. Wenn sie dich in der nächsten Minute von etwas abbringen können, zu etwas anderem begeistern können, dann haben sie einen guten Job, dann haben sie sofortige Erfüllung, sofortigen Spaß. Und genau da musst du ansetzen. Erledige deine lästigen Aufgaben direkt vor einer anderen überhaupt existierenden Deadline. Also mal angenommen, du wolltest jetzt schon seit Tagen die letzten 3 PowerPoint-Seiten deiner Präsentation fertigstellen. Und du planst dafür jetzt 30 Minuten ein. Und zwar 30 Minuten vor deinem Zahnarzttermin, um jetzt besonders tolle Sachen miteinander zu verknüpfen. Aber jetzt trickst du deinen Agenten doppelt aus. Zum einen musst du jetzt anfangen, weil du hast nur 30 Minuten bis zum Zahnarzttermin. Und zum zweiten, 30 Minuten Arbeit ist tatsächlich kein allzu großer Aufwand. Du denkst jetzt nicht in Wochen und Monaten, sondern sagst, die 30 Minuten mache ich. Das heißt, es ist leicht zu erledigen und der Agent steht von Anfang an unter Zeitdruck, denn du hast wirklich nur diese 30 Minuten. Es ergibt sich gar nicht die Gelegenheit, lass uns erst noch eine Runde spazieren gehen oder ähnliches. Und da erinnere ich jetzt an das Pareto-Prinzip, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Entschuldigung, es ist nicht Pareto, es ist das Parkinson'sche Prinzip, dass die Zeit, die man zur Verfügung stellt, die Aufgabe dehnt sich immer auf die Zeit aus, die man zur Verfügung hat oder eben plötzlich völlig unvorhergesehen und überraschend schafft man es auch in einer viel kürzeren Zeit. Das ist so im Endeffekt auch damit beschrieben. So, und wenn du jetzt keine festen Termine hast, wenn der nächste Zahnarzttermin also noch ein bisschen dauert, dann kannst du dir natürlich auch künstliche Fristen setzen. Sehr gut geeignet dafür ist ein Wecker. Wichtig ist dann nur, dass du nach Ablauf dieser Zeit wirklich aufhörst. Sonst merkt der Agent ja relativ schnell, dass du ihm diese zeitliche Knappheit nur vorgaukelst und so dumm ist er, wie gesagt, nicht. Er ist sogar relativ clever auf seine Art und Weise, sagt von vornherein, das gibt's ja gar nicht, diese Deadline. Lass uns doch erst spazieren gehen und danach setzen wir uns eine neue Deadline. Wecker stellen, Pomodoro-Technik, dazu haben wir sogar eine eigene Podcast-Folge. Das könntest du hier perfekt miteinander verknüpfen. Pomodoro-Technik, Tomatenwecker. Ich habe auch gesehen in manchen Instagram-Stories, manche Bilder wurden mir auch geschickt. Einige von euch haben sich wirklich den gleichen Tomatenwecker bestellt, den ich auch habe. Finde ich total klasse. Also Pomodoro-Technik eignet sich hier super. Jetzt solltest du aber noch eine Sache beachten. Der Deadline-Trick funktioniert sehr gut bei routinemäßigen Aufgaben und bei Aufgaben, die relativ klein sind. Wenn du dir jetzt aber erst Gedanken um den Aufbau deiner PowerPoint-Präsentation machen musst, oder nehmen wir mal diese Podcast-Folge hier. Ich brauche rund 1,5 Stunden zum Skripten und dann hilft es mir nichts, wenn ich mal eben den Wecker auf 30 Minuten stellen würde, weil dann bin ich nicht fertig mit dem Skripten. Und deshalb muss man dafür einfach mehrere Arbeitssitzungen einplanen. Dazu auch der Spruch aus einer vorherigen Folge: Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Und genau das wäre auch hier der Fall. Du machst einfach eine erste kleine Sache. So, und was kannst du aber jetzt tun, wenn du schon am Anfang eines solchen Projektes komplett ins Stocken gerätst und plötzlich blockiert bist und die Aufgabe so umfangreich ist, dass du gar nicht weißt, wo du eigentlich erstmal anfangen sollst? Dein eigener Anspruch oder vielleicht auch Perfektionismus, der lähmt dich, es kostet wertvolle Zeit und ja, dann könnte man doch eigentlich wieder was anderes machen. Und das ist im Buch auch sehr schön erläutert, denn auch hier sind wieder deine inneren Gegenspieler am Werk. Für sie ist der Aufwand nämlich zu groß, den Einstieg in diese Aufgabe zu finden, während die Belohnung, wenn man es überhaupt Belohnung nennen kann, das Fertigstellen, ja, erst viel, 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 viel später kommt. Um es jetzt mit den abgewandelten Worten des Paten zu sagen, ja, oh, mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ja, aber das, was du mir gerade angeboten hast, das erscheint mir wenig erstrebenswert. Dann könnte ich die Zeit ja sogar besser mit Kaffee kochen, aufräumen, Fenster putzen, einkaufen, Schuhe sortieren oder sonst was verbringen. Und das macht ja auch keinen Spaß, Wäsche zusammenlegen, ja. Da bei der Gelegenheit könnten wir doch eigentlich gucken, ob es wieder ein neues lustiges Katzenvideo-Reel gibt, oder? Komm, lass uns doch mal nachschauen. Zack, und schon sind wir raus. Aber eine Methode, die dir dabei helfen kann, den Anfang zu machen, die nennt Professor Rieck in seinem Buch mit dem Minimal Viable Product, kurz MVP, ich nenne es jetzt mal MVP. Und der Ansatz ist vor allem in der Start-up-Branche sehr beliebt. Er hat mich sehr erinnert an das Konzept des Lean Startup. Es geht also darum, eine sehr vereinfachte Version deines Projektes zu entwickeln, die gerade gut genug ist, den Zweck zu erfüllen. Also bei der Präsentation, die du jetzt planst zu machen, da wäre das jetzt nicht mit Seite 1 anzufangen, sondern erstmal so eine Grobstruktur zu machen. Was will ich überhaupt sagen? Wie viele Seiten soll das Ganze haben? Vielleicht fragst du auch mal ChatGPT, was der dazu meint oder die dazu meint. Und kommst so ein bisschen ins Tun und sagst, ich mache jetzt erstmal eine kleine Struktur. Das ist noch keine ganze Präsentation, aber ich bin ganz nah dran. Und die Strategie, die hilft dir, den Perfektionismus abzuschalten und die große Aufgabe jetzt erstmal überhaupt nicht groß aussehen zu lassen. Und man kann sich dann auch darauf konzentrieren, überhaupt erst einmal anzufangen. Man muss also überlegen, wie man am einfachsten und schnellsten zu seinem Ziel kommt. Und auf dem Weg zu diesem ersten Prototyp, zu diesem MVP, lernt man oft so viel und macht sich so viel Gedanken, dass das Endprodukt dann wieder wenig Schwierigkeiten bereitet. Man verbessert einfach immer weiter seine Version, kann sie irgendwann in eine vollwertige Version umwandeln. Und Hauptsache dabei ist, man kommt ins Tun. Und dafür hat er eine tolle zweite Strategie und die habe ich mir angeeignet und da ich sehr aufmerksam bin und ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr starker WhatsApp-Sprachnachrichten-Nutzer, was natürlich dafür sorgt, dass andere auch es nutzen und ich stelle fest, sehr, sehr viele nutzen diese Strategie, vielleicht unbewusst, in WhatsApp-Sprachnachrichten. Es macht nämlich manchmal Sinn und ist hilfreich, sich körperlich in Arbeitsstimmung zu bringen, etwa mit der So-Methode. Und wenn man in Deutschland zur Schule gegangen ist, dann erinnert man sich bestimmt an eine Lehrkraft, ich tue es auf jeden Fall, die Klasse dann immer zu Beginn mit einem So zur Ordnung rief. Ne? Rein, Tür zu, so, jetzt machen wir hier mal Unterricht. Ja? Und meistens ging dieses So dann auch noch irgendwie Hand in Hand mit einem kräftigen Klatschen, also mit einem So. Genug geredet, jetzt wird gearbeitet. Und achtet mal drauf, wie viele Sprachnachrichten ihr bekommt, die tatsächlich, also in die Hände klatschen tun die Leute nicht, wahrscheinlich weil in der einen Hand das Handy ist, aber ich habe so viele Sprachnachrichten, wo die Leute sagen, so, jetzt, und dann kommen die ins Erzählen. Also da raffen sie sich auch nochmal eigentlich unterbewusst auf, jetzt konzentriert bei dieser Aufgabe Sprachnachricht zu sein. Sehr, sehr spannend. Also nutzt die Assoziation, sei es jetzt die WhatsApp-Nachricht, die Lehrernachricht, vielleicht auch irgendwas anderes und macht es einfach selber. Setzt euch hin zu eurer Aufgabe, an den Schreibtisch, an den Tisch, was auch immer ihr jetzt tut, klatscht in die Hände, sagt so und dann nehmt ihr sofort Stift oder Computermaus oder Tastatur, was auch immer, in die Hand. Und indem ihr den ersten Schritt physisch tut, dieses Klatschen und so sagen, dann kommt ihr automatisch in den Arbeitsmodus und eure Gedanken drehen sich nämlich nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Das hatten wir auch in der letzten Folge, da haben wir so über die Wechselkosten nochmal gesprochen und in den Mut kommen. Ja, das hier ist eine sehr schnelle Variante, in den Mut zu kommen. Und das bringt uns jetzt zu dem Thema Belohnungssysteme. Oh, Treuepunkte, Mengenrabatte, Payback. Ich muss gestehen, ich bin auch ein sehr großer Liebhaber von Payback und schaffe es über ganz wilde Konstellationen und vor allem auch durch die Immobilien eigentlich immer so roundabout 1 Million Payback-Punkte im Jahr zu sammeln. Also mich fasziniert das, bei mir sorgt das für Dopaminausschüttung und genau das soll es ja auch tun. Die Welt des Marketings ist nämlich voll von Belohnungssystemen und die Spieltheorie zeigt uns, dass Belohnungen eine entscheidende Rolle darin spielen, wie wir überhaupt Entscheidungen treffen. Und das wäre doch jetzt unglaublich fantastisch, wenn wir das so ganz einfach auf unsere Handlungen anwenden könnten. So, da kommt es jetzt erstmal eine kleine Herausforderung, denn nicht alle Belohnungen sind gleich effektiv. Nehmen wir mal den Einkauf, wo ich jetzt meinen 10-fach-Payback-Gutschein für Rewe gefunden habe. Ich kaufe ein und denke mir so, geil, das sind 5% Rabatt unterm Strich, die ich hier bekomme. Und es ist eine sofortige Belohnung. Ich schaue auch extra nochmal auf den Kassenzettel, da steht dann nochmal drauf, von meinen 60 Euro kriege ich hier 3 Euro gut geschrieben, also richtig cool, ne? 300 Punkte, ja, das finde ich toll, das ist die sofortige Belohnung. Die erfolgreiche Selbstmotivation setzt aber eher, Entschuldigung, es gibt Herausforderungen, denn nicht alle Belohnungen sind jetzt gleich effektiv. Wir haben eben von der intrinsischen Belohnung gesprochen, aber in der Regel versucht man es erstmal mit extrinsischen Belohnungen und auch im Job und überall sind die meisten Belohnungen extrinsisch, also solche, die von außen kommen und nicht direkt aus der Tätigkeit selbst. Und es bringt sehr wenig Motivation für eine Sache, weil sie zeitlich oft weit entfernt von unseren täglichen Anstrengungen sind und zu abstrakt, um uns jetzt wirklich zu motivieren. Also wenn ihr an einem verregneten Januarmorgen vor einer sehr schwierigen Aufgabe steht und dann ist es unglaublich wenig wahrscheinlich, dass ihr sagt, ja, aber wenn ich das heute mache und durchziehe, dann kriege ich im Dezember einen entsprechenden Bonus. Es ist ja schon schwierig genug, alle, die hören, sind natürlich ausgenommen, ja, aber es ist schwierig genug, sich am Anfang des Monats zu motivieren mit der Idee dafür, dass ja am Ende des Monats das Gehalt dafür kommt. Das ist schwer, das ist wirklich weit weg und daher setzt die erfolgreiche Selbstmotivation eher auf intrinsische Belohnungen, also die direkt aus den jeweiligen Handlungen resultieren. Beispiele habe ich eben gebracht mit den Payback-Punkten, also insgesamt sind das positive Gefühle wie Freude, Erfüllung, Zufriedenheit. Und eine besonders gute Art von intrinsischer Belohnung, die super gut funktioniert, das ist der sogenannte Flow. Hier wird die Belohnung nämlich quasi zeitgleich mit der Tätigkeit gegeben und führt zu einem absoluten Gefühl des Glücks. Wie kriegen wir das jetzt hin, das beides miteinander zu kombinieren? Flow ist jetzt nicht nur der Zustand mit gemeint, wo wir in diesen Arbeitsmodus kommen, 3-4 Stunden super konzentriert alles wegarbeiten, hinterher happy sind und uns freuen, wie viel wir geschafft haben. Das ist auch intrinsische Belohnung, aber es geht auch durch die Verknüpfung von Aspekten. Und Professor Rieck nennt als Beispiel hier ein Buch namens Predictably Irrational. Und dort beschreibt der Autor auf ein bisschen traurige Art und Weise, wie er sich in seiner Jugend selbst durch intrinsische Motivation überlistet hat. Er hat nämlich wirklich ein schweres Schicksal, hat als Kind schwere Verbrennungen erlitten und musste sehr schmerzhafte Behandlungen über sich ergehen lassen. Und im Gegensatz zu anderen Patienten, die das auch nicht durchgehalten haben, die da wirklich eine Aversion hatten, da hielt er durch, indem er sich vor jeder Sitzung einen Film auslieh und diesen während der schmerzhaften Prozedur ansah. Also zum einen hatte er Ablenkung, zum anderen natürlich sofortige Belohnung während der Prozedur. Er hat sich von den Schmerzen abgelenkt und hatte vor jedem Termin etwas, auf das er sich im Termin freuen konnte. Das ist ein wirklich gutes, wenn auch sehr trauriges Beispiel. Ich gebe euch ein aktuelles Beispiel von mir mit dazu, von jetzt eben, als ich diese Podcast-Folge noch weiter geskriptet habe. Ich mache dabei immer eine Sache, ich höre Musik. Und zwar von einer bestimmten DJin ein YouTube-Video. Ich gucke mir das Video jetzt nicht an, ich lasse die Musik aber laufen. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt mich gerne an, dann sage ich euch auch welche. Mich inspiriert diese Musik sehr, also sie sorgt wirklich für so einen Flow bei mir. Manchmal kommen da aber so Titel drin vor, da fange ich an zu tanzen. Ja, das dürft ihr euch jetzt tatsächlich auch im Kopf vorstellen. Ich denke, es wird niemals ein Video dazu geben, aber ich stehe kurz vom Stuhl auf, also ich zucke schon so ein bisschen so auf dem Stuhl hin und her, bin aber trotzdem noch in meiner Aufgabe und dann ist mir einfach danach, ich muss ganz kurz mich vom Stuhl erheben, muss so 3-4 Dance-Moves, stellt es euch nicht zu komplex, ja, vor, machen und dann setze ich mich wieder hin, ich bin einfach gut drauf und es ist wie so ein Spiel. Ja, ich skripte den Podcast, ich habe geile Musik, ich habe einen geilen Tag. Totale intrinsische Motivation. Ich will es noch nicht mal Überlistung nennen, weil ich freue mich wirklich auf jede Folge, die ich skripte. Es ist so, sogar, dass ich im Flieger höre ich auch manchmal diese Musik. Und dann mache ich die Augen zu und dann entspanne ich mich bei dieser Musik. Aber ein Teil von mir innen drin, der denkt sich, welche Aufgabe genau machen wir jetzt eigentlich? Weil ich schon so drauf programmiert bin, mit dieser Art von Musik jetzt eine coole Aufgabe zu erledigen. Also wirklich faszinierend. Also der Trick bei Flow-Belohnung besteht darin, sich während einer anstrengenden oder sagen wir mal überhaupt einer Tätigkeit zu belohnen und nicht erst danach. Man kann das Verhalten natürlich auch mit Dingen belohnen, die die Fähigkeiten trainieren. Das Beispiel aus dem Buch, das fand ich sehr schön. Man jetzt nehmt mal an, ihr fangt mit dem Joggen an. Und zu Beginn, also ich wäre jetzt jemand, der würde sich erstmal die geilsten Jogging-Schuhe kaufen, die perfekte Bekleidung. Ich würde hier auf die Straße gehen. Ich sehe aus wie der Profi-Jogger mit dem Ergebnis, dass die Leistung vielleicht nicht allzu gut wäre. Nehmen wir das mal andersrum. Ihr fangt mit eurem ältesten Paar Sportschuhe an, was ihr zu Hause findet und auch irgendwelche alten Klamotten, dass ihr euch schon fast schämt, damit vor die Tür zu gehen. Aber egal, ihr macht es. Und jetzt setzt ihr euch ein Ziel. Sobald ihr 5 Kilometer am Stück schafft zu joggen, belohnt ihr euch mit neuen Laufschuhen, die dann natürlich das Ergebnis wahrscheinlich nochmal verbessern. So, kurzer Hinweis jetzt, also wenn die Schuhe nicht mehr passen, die alten oder ausgelatscht sind, macht das bitte nicht. Ja, eure Füße tragen euch durchs Leben und da sollte man schon gut mit umgehen. Aber ihr versteht das Beispiel. Ne? Und das hängt übrigens mit einem weiteren Prinzip der Gamification zusammen, was wir auch oben genannt haben, Gewinnpunkte und Levels. Stellt euch jetzt wieder mit den Sportschuhen vor, ihr lauft jeden Kilometer, ihr übt jeden Kilometer und ihr sammelt immer weiter Punkte, 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 Punkte. Irgendwann habt ihr diese 5 Kilometer, ihr habt eure Punkte zusammen und könnt sie eintauschen, okay, ihr müsst es euch noch kaufen, ja, in neue Sportschuhe und damit erreicht ihr ein neues Level. Coole Sache mit Gamification. Ganz praktische Zusatzbeispiele noch aus meinem Leben mit dazu oder meinem Erfahrungsschatz. Todoist. Ihr kennt es inzwischen alle, die App, viele von euch nutzen es und dort kann man Karma-Punkte sammeln. Auch das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, weil ihr sie leider nicht mit wie Payback-Punkte in tolle Sachen eintauschen könnt. Aber es ist irgendwie cool, man erreicht neue Level. Also das Prinzip von Gamification hat Todoist wirklich endgespielt und ausgedribbelt. Wie gesagt, habe ich schon mal, falls irgendjemand von Todoist das hört, dass die Stufe Erleuchteter die letzte ist und dass es nicht noch irgendwas darüber gibt, Das ist enttäuschend. Arbeitet bitte da dran. Ja, ein Investorenkollege von mir, der liebe Arthur, dem ich auch auf Instagram folge, wir haben uns auf einer Mastermind kennengelernt, da sehe ich, dass der mit einer Liegestütz-App arbeitet. Also er macht fleißig, ich weiß gar nicht, ob die App ihn immer dazu auffordert oder ob das einfach einmal am Tag so ist, aber wahrscheinlich ist es auch nach dem Motto Don't Break the Chain, was Prinzip hatten wir ja auch schon, dass wenn er einen Tag mal aufhört, dann wird Punkteabzug oder alles ist kaputt oder irgendwie sowas. Also sehr cool, ne? Liegestütz-App. Und meine liebe Tochter Lena, der habe ich eine App empfohlen und sie hat sie auch installiert, Trinkwasser. Da ist, weil sie manchmal nicht, nach meinem Eindruck, nicht genug Wasser trinkt. Liebe Lena, wenn du das hörst, jetzt ist der Moment, wo du einen Schluck Wasser trinken darfst. Auf jeden Fall ist diese App, hat ein Lama in einer Wüste. Und wann immer man was trinkt und in der App bestätigt, ich habe jetzt was getrunken, tut das Lama so, als hätte es was getrunken und es geht ihm gut. Ich frage dann manchmal witzigerweise Lena, wie geht's deinem Lama? Sie macht die App auf und es ist ein Unterschied, ob es gerade in der Oase steht oder, was leider des Öfteren der Fall ist, es nahezu kurz vor dem Tod in der Wüste rumliegt. Und wenn man dann einmal auf das Wasser drückt, es ganz dankbar schaut, schon mal den Kopf wieder hebt. Also pure Gamification. Auch da wieder Gewinnpunkte und Levels. Je besser es dem Lama geht, desto cooler sieht das aus. Ja, und die Oase ist dann das Ziel. Also, man kann seine kleinen inneren Gegenspieler geschickt umgehen, indem man diese Elemente der Spieltheorie einsetzt. Zum Beispiel die künstliche Zeitknappheit oder eben die Nutzung von Belohnungen. Und so kann man sich selber dabei helfen, bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Und wenn man dann mit solchen Methoden seine Ziele erreicht, dann hat man nicht nur die Ziele erreicht, sondern fördert natürlich auch langfristig das eigene Selbstvertrauen und irgendwo auch das Gefühl einer Selbstwirksamkeit, dass man selber alles beeinflussen kann. Und all das führt natürlich zu mehr Zufriedenheit und Erfüllung. An der Stelle könnte ich jetzt eigentlich aufhören, weil Zufriedenheit und Erfüllung, mehr will man eigentlich nicht im Leben. Also, das war auch so grob das von dem Buch, aber mir selbst hat das Bild von diesem langfristig denkenden Boss oder der Direktorin und den kurzfristig denkenden Agenten unglaublich gut geholfen. Und seitdem ich das Buch gelesen habe, denke ich tatsächlich sehr oft mit genau diesen Begriffen und dass ich schmunzeln muss und mir so einen kleinen Agenten in mir vorstellen muss, der eigentlich dieses Katzenreel sehen möchte oder draußen spazieren gehen möchte, wo doch dieser Podcast für euch viel wichtiger ist. Ja, und diese Zusammenfassung, die ich jetzt gegeben habe, die ist natürlich super stark verkürzt. In dem Buch steht noch viel, viel, viel mehr und ausführlicher und viel mehr Beispiele und auch ein paar Sachen, die ich hier gar nicht genannt habe, ist auch aus meiner Brille zusammengefasst. Hier und da, das habt ihr gemerkt, auch mit meinen Erfahrungen und Geschichten angereichert. Und deshalb möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn euch das auch nur ein bisschen interessiert hat, das Buch zu lesen oder das Hörbuch zu hören, so wie ich es auch gemacht habe. Und ich verlinke euch das einfach in den Shownotes, dann braucht ihr da nur draufklicken. Und übrigens mit dem Podcast damals. Ich habe eingangs gesagt, diesen Podcast gäbe es möglicherweise nicht. Und die Direktorin, die hat damals auf dem Crosstrainer, auf dem ich stand, gesagt, wir machen den Podcast. Und warum sollen wir warten? Wir machen den jetzt. Langfristig ist das sehr gut für uns. Das wird eine tolle Sache. Und die Agenten, die haben gesagt, es ist Silvester. Außerdem ist ab morgen neues Jahr. Eignet sich viel besser, Klammer auf, morgen bin ich ja nicht mehr zuständig als jetziger Agent, Klammer zu. Außerdem machst du jetzt Sport und danach gehst du duschen und dann könntest du ja noch mal in den Wellnessbereich und ein bisschen ausruhen, wäre auch noch cool, Spaziergang und so weiter. Ihr versteht das Konzept, ja? Problem erkannt. Und ich habe tatsächlich auf dem Crosstrainer, und ich weiß es noch, damals wirklich gelächelt, ich so, die Agenten, echt coole Sache, ja. Problem erkannt, Gefahr gebannt, Flasche Champagner in Aussicht gestellt, war nicht ganz intrinsisch, hat mir trotzdem Spaß gemacht, abends die Flasche Champagner genossen. So, und wenn ich damals schon geahnt hätte, wie viel positive Kommentare und Rückmeldungen auf diesen Podcast regelmäßig kommen, glaub mir, dann wäre die Stimme der Direktorin noch deutlich lauter gewesen. Also vielen lieben Dank da weiter für eure Treue. Und jetzt lasst doch dann mal eure Direktorin herrschen und macht euch dessen bewusst, dass es vielleicht kleine Agenten gibt und gebt diesem Podcast, falls noch nicht erfolgt, jetzt direkt 5 Sterne, bevor ihr die Katzenreels anschaut. Teilt ihn dann direkt mit 2 Personen, die euch am Herzen liegen oder bei denen ihr der Meinung seid, dass sie den Inhalt dieses Podcasts besonders gut gebrauchen können. Und sehr gerne teilt den Podcast doch auch in eurem Instagram-Status und ich reposte euch dann auch gerne. Also bitte markiert mich unter der.renditedoktor. Und dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, bei wem sich die Direktorin durchsetzt und bei wem die Agenten beim Öffnen von Instagram dann doch beim Katzenreel hängen bleiben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie viele es schaffen. So, und wenn dich das jetzt begeistert hat, wenn ich öfter mal ein Buch vorstellen soll, von dem ich wiederum begeistert bin, dann teils mir gerne mit oder empfiehl mir doch auch ein Buch, von dem du sehr begeistert bist. Auch das würde mich unglaublich freuen. Ja, dieser Podcast heißt Erfolg ist kein Glück. Aber du weißt, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.